Herr Viktor, vielen Dank für deine Einleitung, die uns eigentlich direkt ins Thema hineingeführt hat. Es wird heute Abend wesentlich um die Vorgeschichte der Reformation gehen, aber wir werden sicherlich auch noch bis zur eigentlichen Reformation, bis zu Luther kommen. Ihr könnt im Übrigen froh sein, dass ich heute Abend hier bin. Ich war früh genug in Espelkamp, aber dann habe ich zum einen bei Viktor so ein gutes Abendessen serviert bekommen, dass ich mich gefragt habe, ob ich danach überhaupt noch reden werde können. Und zum anderen haben wir begonnen, uns so gut zu unterhalten, dass wir auch mühelos noch hätten ein, zwei Stunden weiterreden können. Aber jetzt sind wir hier, um was zum Thema zu sagen. Bibel, Kirche, Bibel von den Kirchenvätern bis zur Reformation ist so die Überschrift über den ersten Teil. Ich habe das bewusst etwas provokativ so formuliert. Wir nehmen unseren Ausgangspunkt bei der Bibel in der Zeit der Apostelgeschichte. Dann werden wir feststellen, dass die Kirche sich in eine Richtung entwickelt, die die Bibel in Teilen hinter sich lässt. Und dass dann mit der Reformation Luther wenigstens versucht, die Bibel wieder neu in den Fokus zu stellen. Bevor wir ins Thema einsteigen, wer bin ich? Hier seht ihr alles, was ich an Familie zu bieten habe. Ja. Hier bin ich mit meiner Maria und unseren Kindern Daniel und Katharina und unserem Schäferhund Tyson, den wir vor ein paar Jahren aus dem Tierheim geholt haben. Wir leben in Raunen im Hunsrück, wem das nicht sagt, Flughafen Frankfurt-Hahn, 10 Kilometer vom Flughafen Frankfurt-Hahn leben wir als Familie. Ja, warum habe ich geheiratet? Die Frage hattest du aufgeworfen. Ich bin Mitglied einer zu 97% russlanddeutschen Mennonitengemeinde. Es gab keinen anderen Weg, als dass ich in die Gemeinde eingeheiratet habe. Also, nein, das war sicherlich nicht der Grund. Ja. Gott wusste, was er tat. Das ist ein Bild von Raunen dort im Hintergrund. Seht ihr das Dorf? Dort komme ich her. Dort leben wir. Aber wo komme ich her? Was mich sicherlich auch prägt, ist unsere Gemeinde in Raunen. Ich bin Mitglied der Mennonitengemeinde in Raunen. Das ist ein Bild unserer Gemeinde, das vor 6, 7 Jahren aufgenommen wurde bei einem Taufgottesdienst der Gemeinde. Und die zwei jungen Damen, die da vorne zu sehen sind, stehen mir recht nah. Von einer wusste ich das damals noch nicht. Links auf dem Bild, das ist unsere Tochter Katharina, die wurde getauft. Und neben ihr sitzt Steffi, die mit ihr getauft wurde. Und Steffi ist seit 6 Wochen unsere Schwiegertochter. Ja. Insofern, die Gemeinde ist ein wesentlicher Teil davon, wo ich herkomme und was auch meine Identität prägt. Aber wo komme ich auch her? Ich komme heute nicht von zu Hause, sondern vom Bibelseminar in Bonn. Ich habe gehört, dass noch mehr Leute vom BSB gekommen sind. Ja, Johann Abrahams, den ich vor Jahren kennenlernen durfte, hat mir gerade gesagt, seine Tochter ist auch heute von Bonn hierher gekommen, wieder nach Hause. Dort arbeite ich als Dozent, unterrichte verschiedene Fächer, bin seit 2013 Dozent am BSB und das, was ich eigentlich studiert habe, unterrichte ich am BSB nicht. Also ist das heute Abend meine Möglichkeit, ein bisschen was zu erzählen von dem, was ich eigentlich studiert habe. Ich unterrichte am BSB ganz andere Fächer. Heute Abend wollen wir den Bereich von den Kirchenvätern bis zur Reformation betrachten. Morgen Abend in 2x45 Minuten die Überschrift, etwas provokativ wiederum, die Reformatoren und ihre Stiefkinder. Das ist eigentlich eine Übersetzung eines amerikanischen Buchtitels. Vor Jahren hat ein Mann ein amerikanisches Buch mit dem Titel geschrieben, The Reformers and Their Stepchildren. Das ist das, worum es morgen Abend gehen wird, um die sogenannten Täufer. Ja. Die werden wir morgen betrachten, die auch ein entscheidender Teil der Reformation waren. Was sagt uns die Geschichte? Wir müssen zu unserem Thema natürlich weit eintauchen in die Geschichte. Wir müssen zurückgehen, zunächst mal in das Neue Testament. Der Anfang dessen, was wir Kirche im Deutschen nennen, ja, ich mag das Wort Gemeinde eigentlich lieber, das kommt vom Sinn her dem näher, was das Neue Testament sagt. Das Wort für Gemeinde im Griechen Ekklesia heißt, wörtlich übersetzt, die Herausgerufene. bezeichnet ursprünglich die Vollversammlung der rechts- und wehrfähigen Bürger einer griechischen Stadt, Polis. Diese Gesellschaft zur damaligen Zeit, in der Paulus lebte, setzte sich ja wenigstens aus 3 Teilen zusammen. Da waren zum einen, wie das auch heute bei uns der Fall ist, da waren Kinder. Dann gab es in der damaligen Gesellschaft einen ganz großen Anteil von Sklaven, die wir heute so eher nicht haben. Und dann gab es einen Anteil, diese sogenannten freien Bürger. Es war nur ein Teil der Gesellschaft, nicht alle waren freie, wahlberechtigte Bürger. Wenn nun eine Bürgerversammlung einberufen werden sollte, eine Ekklesia, dann mussten aus der gesamten Gesellschaft die Männer herausgerufen werden, die zu dieser Ekklesia gehörten. Und das geschah, indem man damals, die Medien waren noch relativ schwach ausgeprägt, indem man einen Herold aussandte. Ja? Der Herold lief durch die Straßen und hat im Auftrag des Fürsten eine Nachricht mit lauter Stimme ausgerufen und dadurch bekannt gemacht. Das ist eigentlich das Vorbild unseres Predigers, ja, vom Wort her. Das ist der Herold, der laut eine Nachricht ausruft, aber er hat sich diese Nachricht nicht selbst ausgedacht. Die ist ihm von einem anderen übertragen worden. Er ruft damit Menschen zusammen und diese Menschen waren damals in der Ekklesia versammelt. Der Begriff für Gemeinde, man kann als die Herausgerufene, die Versammlung, die Gemeinde übersetzen, taucht im Neuen Testament ungefähr 115 Mal auf. Meist, in über 80% der Vorkommen, wird damit die einzelne örtliche Gemeinde bezeichnet. Das, was ihr hier seid, das ist Ekklesia, das ist Gemeinde. Ich habe voriges Jahr gehört und Victor hat mir es heute Abend noch mal ein bisschen erklärt, es gibt viele Gemeinden in Espelkamp. Jede davon ist eigenständig für sich Gemeinde. Es ist eine vollwertige Gemeinde, da fehlt nichts bei einer einzelnen Gemeinde. Das ist die Bedeutung, mit der Begriff meistens im Neuen Testament gebraucht wird. Nicht für irgendeine unsichtbare Universalkirche, sondern für die örtliche, lokale Christengemeinde. Darauf legt das Neue Testament den Schwerpunkt. Seit wann gibt es die Gemeinde im deutschen Gebrauch, man unter das Wort Kirche, überhaupt? Meine Überzeugung, wir müssen die Zeitalter etwas unterscheiden und ich bin vom Neuen Testament her überzeugt, dass die Gemeinde Jesu Christi nicht einfach eine Fortführung dessen ist, was wir im Alten Bund hatten, sondern dass die Gemeinde Jesu Christi an Pfingsten entstanden ist. Pfingsten ist nach meiner Überzeugung die Geburtsstunde der Gemeinde Jesu Christi. Da wurde die erste Ekklesia gegründet. Vorher gab es das nicht. Und dann finden wir im Neuen Testament viele, viele Anweisungen zur Gemeinde. Der Apostel Petrus schreibt einmal in seinem ersten Brief in Kapitel 2, in Vers 5, auch ihr als lebendige Steine lasst euch erbauen zum geistlichen Haus. Er vergleicht die Gemeinde mit einem Haus. Das Bild des Hauses wird oft für die Gemeinde gebraucht im Neuen Testament. Petrus sagt, die Gemeinde ist kein Haus aus Steinen, so wie das, in dem wir uns befinden. Das ist nicht Gemeinde. Ihr seid Gemeinde. Die Christen sind jeweils lebendige Bausteine, die zu einer Gemeinde zusammengefügt werden. Ihr seid eine heilige Priesterschaft. Das bedeutet, hier habe ich viele Steine, das ist Gemeinde, oder? Ist das bei euch auch so ungefähr? Nein, wir sind Deutsch, wir lieben Ordnung. Ja, das ist zu unordentlich. Ja. Das kann doch nicht Gemeinde sein. Die lebendigen Steine müssen irgendwie in eine Ordnung gebracht werden. Also jetzt ist Ordnung, das ist Gemeinde, oder? Das ist auch noch nicht Gemeinde. Ja. Petrus und Paulus meinen mehr, wenn sie vom Haus Gottes reden. Irgendwann gebrauchen sie den Begriff den Tempel Gottes. Das ist das, was Gott eigentlich vorgesehen hat für uns. Wir sollen ein Organismus sein, wo Gott angebetet wird. Wir sind der Tempel Gottes. Etwas ganz Einzigartiges, ganz Heiliges. Und das ist das, was das Neue Testament uns zeigt. Dort würden die Grundlagen für diesen Tempel gelegt. Wenn wir jetzt weitergehen in die Geschichte, der erste Mann, den ich erwähnen möchte, ist der sogenannte Kirchenvater Ignatius von Antiochien. Er ist um das Jahr 117 herum gestorben. Das bedeutet, Ignatius irgendwo 90 bis 100 hat er seine Schriften verfasst. Das ist relativ nah am Neuen Testament. Und wir denken, dass die Schriften des Neuen Testamentes zwischen 50, 60, die Schriften des Johannes noch etwas später geschrieben sind, dann ist Ignatius von Antiochien sehr nah da dran, ungefähr 100 nach Christus, ganz nah. Und Ignatius von Antiochien kann einmal in einem seiner Briefe schreiben, da der Bischof den Vorsitz führt an der Stelle Gottes. Ungefähr 30 bis 50 Jahre nach dem Neuen Testament nur. Selbstverständlich erwähnt das Neue Testament Bischöfe, Episkopoi, ja, Aufseher. Aber der Schwerpunkt ist verschoben. Zum einen ist es nur noch ein Bischof, ein Episkopos, während das Neue Testament nach meiner Überzeugung von mehreren Aufsehern und Ältesten redet, die Gemeinde leiten. Zum anderen ist dieser Bischof so erhoben worden, dass er an der Stelle Gottes steht. Wir sind ungefähr 100 nach Christus, wir sind noch ganz nah am Neuen Testament. Der Schwerpunkt, was Gemeindeleitung anbelangt, hat sich schon deutlich verlagert. Hier wird ein Mann mit gewaltiger Machtfülle ausgestattet, mit gewaltiger Autorität, die er nach meiner Überzeugung im Neuen Testament so nicht hat. Weiter schreibt Ignatius von Antiochien, wer den Bischof ehrt, der wird von Gott geehrt. Wer ohne des Bischofs Wissen etwas tut, der dient dem Teufel. Ganz scharfe, prägnante Worte. Dem Bischof wird eine Vollmacht zuerkannt, wie sie wie und, Ignatius vorher selbst schreibt, eigentlich Gott innehatte. Entweder du tust, was der Bischof dir sagt, wenn du was anderes tust, dienst du dem Teufel. So scharf trennt Ignatius, ja, und räumt damit dem Bischof eine Vollmacht ein, die von dem, was das Neue Testament zeigt, eigentlich abweicht. Die Motivation hinter dem Ganzen war sicherlich positiv. Es ging darum, dass Irrlehren, die schon damals aufkamen, abgewehrt werden sollten. Und da hatte man den Bischof, der wie ein Schutzwall vor der Gemeinde stand und der diese Irrlehren abwehren sollte. Und alle, die sich hinter ihm versammelten, waren geschützt. Außerhalb seines Einzugsbereiches wurde es gefährlich. Die Motivation war gut, aber man hat dazu zu Mitteln gegriffen, die vom Neuen Testament her nicht mehr gedeckt wurden. Und mir wird immer wichtiger, was der Apostel Paulus schreibt, wenn er sagt, nicht über das hinaus, was geschrieben steht. Selbst wenn wir eine gute Motivation mit manchen Dingen haben, wenn wir dazu Dinge einführen, die über das hinausgehen, was die Schrift sagt und sie für alle verbindlich machen wollen, schaffen wir uns selbst Probleme. Wir werden am Ende nicht das erreichen, was wir wollen, wenn wir mehr tun, als die Schrift verlangt. Etwas später, ab ungefähr 130, immer noch sehr früh, finden wir die sogenannten Apologeten. Einige der führenden heidnischen Philosophen haben sich damals über die Christen lustig gemacht, haben sie verspottet. Ja, diesen Glauben für ein paar alte Weiblein, und das ist doch lächerlich, was ihr hier glaubt. Ja. Man hat versucht, das Christentum lächerlich zu machen. Und dann sind einige sehr gelehrte Köpfe aufgetreten, man nannte sie die Apologeten, die Verteidiger des Glaubens. Und diese Apologeten versuchen nun, den Gebildeten und den Mächtigen ihrer Zeit zu beweisen, dass das Evangelium von Jesus Christus historisch, philosophisch und moralisch einwandfrei sei. Eigentlich eine gute Sache. Ja. Sie wollen anderen Leuten, die eigentlich Denker sind, zeigen, passt mal auf, das ist nicht wahr, was ihr sagt. Wir sind keine Trottel. Das, was hier drin steht, das kann ich mit Vernunft dennoch gut glauben. Das Problem bei dem Ganzen ist die Offenbarung, und das hier ist Offenbarung. Hier offenbart Gott sich. Und die Vernunft liegen jetzt auf einer Ebene. Die Vernunft wird benutzt, um die Offenbarung zu erklären. Was irgendwann bedeutet, dass die Offenbarung sich unter die Vernunft unterordnen muss. Nur noch das, was ich mit meiner Vernunft begreife, kann ich anderen wirklich weiter vermitteln. Und das ist problematisch. Konsequenzen der Apologeten, sie hatten eine gute Motivation, sie wollten den Glauben verteidigen. Aber was dabei herumkam, war zum einen Diese Männer, sie wurden zu Begründern der Theologie. Das ist nicht schlimm. Jemand sagte mal, die Mission ist die Mutter der Theologie. Ja, ich kann glauben, was ich will, und das kann mich ziemlich unberührt lassen. Aber sobald ich meinen Glauben draußen bezeuge, wird es Menschen geben, die sich daran stoßen, die etwas dagegen sagen. Und dann muss ich mir überlegen, ja, wie kann ich jetzt reagieren auf deren Gegenrede? Dann fängt jeder von uns eigentlich an, Theologie zu machen. Ja? Wie lehre ich von Gott? Wie rede ich zu anderen Menschen von Gott? Aber die Apologeten haben die christliche Gedankenwelt hellenisiert. Sie haben versucht, in den Gedanken der damaligen griechischen Philosophen das Evangelium auszudrücken. Und damit hat man das Evangelium irgendwo eingezwängt in ein philosophisches Schema. Und da fällt vieles weg. Das lässt das Evangelium nicht mit sich machen. Das Christentum wurde so letzten Endes zu einer Philosophie gemacht. Aber Evangelium ist keine Philosophie. Die Apologeten sind aufgetreten, um Männer ruhig zu stellen, die aus Vernunftgründen gegen das Christentum gespottet haben. Dann gab es aber auch Irrlehren von außen, die drohten, in die Gemeinde einzudringen. Markion ist ein Name, ja, es gibt andere. Und dort haben die Apologeten Philosophie und Glauben miteinander verbunden. Hier drei Namen, Justinus Martyr, Tatian, Tertullian. Der erste von diesen dreien war vorher Philosoph und er zog auch nach seiner Bekehrung weiterhin in einer Philosophentracht durchs Land, was schon zum Ausdruck brachte, wie er sich eigentlich noch versteht. Die Verbindung von Evangelium und Philosophie wurde problematisch, schon damals. Man hat versucht, Irrlehren von außen auf diese Weise abzuwenden. Es gab aber auch Irrlehrer, die innerhalb der Kirche aufkamen. Die begannen, andere Dinge zu lehren, als das Evangelium das eigentlich tat. Und gegen diese Irrlehrer von innen hat die Kirche versucht, sich mit einer dreifachen Mauer zu schützen. Man hat zum Ersten die Glaubensregel eingeführt, das sogenannte Glaubensbekenntnis. Man hat ein Bekenntnis entwickelt, ursprünglich aus dem Taufbekenntnis, dem Symbolum ist das erwachsen. Dann hat man den Schriftkanon festgelegt irgendwann. Diese Schriften gehören verbindlich zum Kanon der Heiligen Schriften. Das hier ist gut und wichtig. Das hier kann auch gut und richtig sein. Aber dann hat man auch das Bischofsamt mit höchster Autorität ausgestattet, was wir schon ganz am Anfang sahen. Und da wird es schwierig, wenn ein Mann solche Fülle der Autorität und der Macht bekommt. Cyprian von Karthago beispielsweise, der dann 200 bis 258 ungefähr lebte, sagte, übersetzt, außerhalb der Kirche gibt es kein Heil. Und er sagte, niemand kann Gott zum Vater haben, die die Kirche nicht zur Mutter hat. Das klingt fromm. Außerhalb der Kirche gibt es kein Heil. Aber was unter der Hand passiert ist, ich ersetze Jesus durch die Kirche. Und Vorsicht, das ist nicht identisch. Jesus ist der, der das Heil gibt, der das Heil erworben hat und nicht die Kirche. Die Kirche ist die Versammlung der Menschen, die errettet worden sind. Zu sagen, außerhalb der Kirche gibt es kein Heil, ist ein verständlicher, aber gefährlicher Schritt, wenn man diesen Schritt unternimmt. 200 Historiker gehen davon aus, dass schon kurz vorher, um 180 nach Christus, die katholische Kirche in ihren Grundzügen fertig war. Das, was wir heute noch in der römisch-katholischen Kirche vorfinden, um 180 nach Christus sind die Grundzüge dieser Kirche gelegt. Die Kirche sagt zu Recht von sich, sie ist die älteste Kirche. Nachdem die Gemeinden am Anfang eine recht wechselvolle Geschichte erleben, je nachdem, wo eine Gemeinde war, hatte sie unterschiedliche Dinge zu erleben, kommt irgendwann die Verfolgung des Christentums. Diokletian war der Kaiser um 300 nach Christus, der zum ersten Mal im gesamten Römischen Reich eine reichsweite Verfolgung über die Christen brachte. Das begann damit, dass er 303 nach Christus die Kirche in Nikomedien zerstört hat. Da war eine große Kirche, ein schönes Kirchengebäude, es wurde dem Erdboden gleichgemacht. Das war der erste Schritt. Und von da an hat er weiter das Christentum systematisch versucht zu unterdrücken, zu verfolgen. Kirchengebäude wurden zerstört, die heiligen Schriften wurden vernichtet, verbrannt, beschlagnahmt, wenn man sie bekommen konnte. Christen wurden ihre Rechte aberkannt, sie wurden zu Menschen zweiter Klasse. Dann hat man Christen gezwungen, dem Kaiser zu opfern. Man wollte sie dahin bringen, man hat sie gefragt, wer ist Herr, wer ist Kyrios? Es gab zwei Möglichkeiten zu antworten und je nachdem, welches Wort du sagtest, war über dein Leben entschieden. Wenn ein Mensch antwortete, Jesus ist Kyrios, dann war damit das Todesurteil über ihn gesprochen. Wenn er antwortete, der Kaiser ist Kyrios, und dann hatte er sich damit das Leben gesichert. So einfach konnte man damals Dinge unterscheiden. Also unter Diokletian kommt es zur ersten reichsweiten Verfolgung von Christen. Die christliche Kirche wird stark verfolgt. Das ändert sich mit diesem Mann. Kaiser Konstantin, vielen von euch bekannt, 306 bis 337 herrschte er. Unter Konstantin vollzieht sich ein grundlegender Wandel. Unmittelbar vorher wurden die Christen verfolgt, die Kirchen zerstört. Konstantin befindet sich im Krieg mit anderen Wettbewerbern und 312 zieht Konstantin gegen Rom. Er zieht auf die Stadt Rom zu und er siegt in der Schlacht an der Milvischen Brücke bei Rom. Konstantin wird später sagen, dass ihm am Himmel das Kreuz als Symbol erschienen ist. Und das Kreuz und das sogenannte Chiromonogramm, das ihr da rechts seht, auf vielen alten, in alten Kirchen und so findet man dieses Symbol, soll den Namen Christus, die Anfangsbuchstaben des Namens Christus darstellen. Dieses Monogramm findet man in den Standarten, in den Flaggen von Konstantin. Er hat es zu seinem Heeresbanner erhoben. Christus ist jetzt sein Schutzherr. 313 erlässt Konstantin die sogenannte Konstitution von Mailand. Dort wurde Christen und Heiden Religionsfreiheit zugesichert. Vorher hatten wir Verfolgung der Christen. Konstantin sichert Christen wie Heiden Religionsfreiheit zu. Ein Mensch darf seines Glaubens leben, ob er die griechischen, die römischen Götter anbetet, ob er Christ ist, alle dürfen so leben, ihre Religion ohne Verfolgung ausleben. Die Untertanen dürfen unter Konstantin die Religion bekennen, die sie wollen. Einige gehen zum Heidentum zurück, andere bleiben oder werden Christen. Wir haben ein gemischtes Bild. Aber diese Religionsfreiheit hält nur ungefähr zwei Generationen an. 380 wird das Religionsedikt des Theodosius erlassen. Es war einer der Nachfolger von Konstantin. Und dort heißt es wörtlich, Theodosius forderte von allen römischen Untertanen die Annahme der von dem Apostel Petrus den Römern überlieferten, von dem Pontifex Damasus und Bischof Petrus II. Von Alexandria vertretenen Religion, nämlich des Glaubens an die eine Gottheit des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Die Sache ist an sich gut, aber jetzt werden Menschen gezwungen, sich zum christlichen Glauben zu bekennen. Das war neu. Das gab es früher so nicht. Jetzt auf einmal werden Menschen gezwungen, sich zum christlichen Glauben zu bekennen. 381 nach Christus erlässt Theodosius ein Verbot des Heidentums. Jetzt dürfen keine heidnischen Religionen mehr ausgeübt werden. Das Heidentum verschwindet vor allem in den Städten relativ schnell aus dem öffentlichen Leben. 394 zum Beispiel wurden die Olympischen Spiele verboten, weil die Olympischen Spiele im Altertum eindeutig mit griechischem Götterglauben verbunden waren. Ja, es wurden Opferzeremonien abgehalten bei den Olympischen Spielen. Die wurden erst 1896 in Athen wieder eröffnet. Ja, seit 1896 gibt es wieder Olympische Spiele. Jetzt auf einmal werden Menschen gezwungen, Christen zu werden. Vinzenz von Lerins, ein alter Theologe, um 400 nach Christus, und dieser Mann schreibt, und das wurde damals zum Programm, was überall, was immer, was von allen geglaubt worden ist, das ist der richtige Glaube. Es gab ja damals auch unterschiedliche Verständnisse im Glauben. Und Vinzenz sagt nun, wenn du wissen willst, was ist das richtige Verständnis des Evangeliums, dann musst du zurückgehen in der Geschichte. Du musst gucken, was wurde überall und nicht nur von einer kleinen Splittergruppe an einem Ort, sondern im ganzen Reich. Was wurde immer, seit es das Christentum gibt, und was wurde von allen geglaubt, was die Mehrheit glaubt, das ist richtig. So sagt Vinzenz. Und Vinzenz sagt unter anderem, man muss, wenn man herausfinden will, was nun wirklich der richtige Glaube ist, die Sprüche der Alten unter sich vergleichen. Das bedeutet, man muss die Schriften der Kirchenväter hervornehmen, die lesen und dann miteinander vergleichen. Und da wird man das Richtige herausfinden. Das Ganze ist sehr gefährlich. Es führte dazu, dass man zum einen noch die Schrift hatte, die Bibel. Selbstverständlich. Aber Vinzenz sagt, um herauszufinden, was das wirklich bedeutet, muss ich die Kirchenväter lesen. Die erklären mir das autoritativ und richtig. Wir haben also die Bibel, aber um eigentlich verstehen zu können, was die Bibel sagt, brauchen wir die Tradition. So wie die Väter das schon gelehrt haben, so müssen wir das übernehmen. Und die Tradition wurde irgendwann zum Richter über die Schrift, weil nur die Väter verbindlich erklären konnten, wie das zu verstehen ist, was hier drin steht. Justinian, einer der Kaiser, ihr merkt, wir schreiten in der Zeit langsam voran, um 500 nach Christus. Justinian hat den sogenannten Codex Justinianeus erlassen. Und in diesem Codex wird ausgesagt, Häresie, also Irrlehre, ist nicht nur ein kirchliches Vergehen, sondern ein Staatsverbrechen. Wenn wir heute in unserer Gemeinde in Raunen Geschwister haben, die irgendwann in ihrem Lebenswandel, in ihrem Bekenntnis völlig dem Evangelium Jesu zuwiderreden und zuwiderleben, dann können wir diese Geschwister aus der Gemeinde ausschließen im äußersten Fall. Aber wir können nicht sagen, ihr seid keine deutschen Staatsbürger mehr. Damals hat man das gemacht. Wenn ein Mensch von den führenden Köpfen der Kirche als Irrlehrer erkannt wurde, dann war das ein Staatsverbrechen. Und da erkennt man deutlich die beiden Seiten der frühen Kirche. Zum einen eine ungeheuer prächtige Seite. Ja, das hier ist ein Bild der Hagia Sophia in Konstantinopel, diese Basilika, diese riesige Kirche. Heute natürlich vom Islam beschlagnahmt. Ja, deshalb sind hier islamische, muslimische, arabische Schriftzeichen. Ein Prachtbau und man staunt, was diese Männer zustande gebracht haben. Aber gleichzeitig haben sie neben der Bibel eine Tradition eingeführt, die irgendwann fast mächtiger war als die Bibel selbst. Und sie haben Menschen gezwungen, Christen zu werden. Justinian hat in Konstantinopel, wo sein Regierungssitz war und in den angrenzenden Gebieten, die Heiden unter Androhung der Todesstrafe zum Christentum und zur Taufe gezwungen. Das muss man sich vorstellen. Menschen wurden vor die Entscheidung gestellt, entweder lässt dich taufen und wirst Christ, oder du wirst umgebracht. Entscheide dich. So hat man Menschen zu Christen gemacht. Was nicht bedeutet, dass es damals keine Menschen gab, die nicht wirklich von Herzen an Christus gläubig waren. Die gab es auch. Aber man hat die ganze Gesellschaft gezwungen, Christen zu werden. Die einzige Alternative war, du lässt dein Leben. Und dann überlegt sich mancher, wie er sich entscheiden. Der sogenannte Caesaropapismus, ein Fachwort, mit dem man das benennt, ja, der im Prinzip aussagt, Caesar ist der Kaiser, Papa ist der Papst, die beiden sind eins. Staatliche und kirchliche Gewalt sind eins geworden, wirken zusammen. Das ist etwas, was ich im Neuen Testament so nicht finde. Aber das war damals Wirklichkeit geworden. So war es in Deutschland, in Europa. Die kirchliche Oberleitung ist mit der Staatsgewalt in eins gesetzt worden. Wer Bürger im Heiligen Römischen Reich, Deutsche Nation, wie es später hieß, genannt wurde, sein wollte, musste Christ sein. Man hat die Menschen dazu gezwungen. Der Kirchenvater Augustinus, ja, von dem viel Gutes zu lesen ist. Wer einmal die Bekenntnisse von Augustinus liest, die Confessiones, da kann man unheimlich viel lernen. Ein tiefer Glaube wird erkennbar. Wenn man einmal liest, wie dieser Augustinus bekehrt wurde, den Bekehrungsbericht des Augustinus, äußerst interessant. Ja. Er hat ein ziemlich zügelloses Leben geführt, war in eine Sekte reingeraten, irgendwann ziemlich fertig und unzufrieden. Und an einem Tag sitzt er in einem im Garten und dort laufen ein paar Kinder rum und singen ein lateinisches Kinderlied. Tolle Lege, nimm und lies, tolle Lege, nimm und lies. Und neben sich hat Augustinus eine biblische Schrift liegen. Und die Kinder laufen da rum und singen, nimm und lies, war ein Kinderlied. Und Augustinus nimmt diese Schrift in die Hand und liest diese Worte der Schrift. Und die reden ihm so ins Gewissen, dass der Mann sich bekehrt darüber. Hochinteressant. Aber Augustinus hat eben auch unter Rückgriff auf eine fragwürdige Übersetzung von Lukas 14,23, wo es heißt, nötiget sie hereinzukommen. Augustinus hat das so übersetzt, zwingt sie hereinzukommen. Und er hat gesagt, alle, die ein anderes Bekenntnis vertreten, dürfen wir nicht so sein lassen. Wir müssen sie zurückzwingen in die Kirche. Mit Gewalt und der Strafandrohung hat man Menschen in die Kirche hineingezwungen. Es kommt also nach und nach zu einer Einheit von Kirche und Staat. Alle Menschen, die im Reich leben, müssen Christen sein. Später nannte man das mit dem Begriff Corpus Christianum, ein christliches Korpus. Ist nicht Corpus Christi, ist nur etwas anderes. Wenn die Gesellschaft, die gesamte Gesellschaft in einem Land und die Kirche deckungsgleich werden, dann gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder die, in Anführungszeichen, Welt passt sich dem Gesetz Christi an und lebt unter dem Gesetz Christi. Das ist nach meinem Verständnis für Menschen nicht möglich, solange sie nicht bekehrt und wiedergeboren sind. Wer nicht bekehrt und wiedergeboren ist, kann nicht das Gesetz Christi annehmen. Er kann es nicht ausleben, es geht nicht. Du brauchst die Kraft des Heiligen Geistes dazu. Die zweite Möglichkeit, die Kirche oder die Gemeinde passt sich allmählich der Welt an und fügt sich dem Gesetz dieser Welt oder dem Geist dieser Zeit. Und mein Eindruck ist, das ist das, was passiert ist. Man hat das ganze Reich zu Christen gemacht. Diese Christen werden sich nicht alle dem Evangelium gemäß zum Leben verpflichten. Also muss die Kirche sich allmählich in Richtung Welt entwickeln, damit es nicht zu heftige Spannungen und Spannungsrisse gibt. Im Neuen Testament haben wir eine eindeutige Trennung von Welt und Gemeinde Jesu Christi. Jetzt haben wir Deckungsgleichheit. Gesellschaft und Kirche sind eins. Alle Menschen im Reich sind Christen. Von der Bibel her ein Unding. In der Praxis ist es das, was wir im sogenannten Mittelalter leben. Ich habe jetzt viel von Theologie geredet. Ich habe die Namen von führenden Köpfen genannt. Was man bedenken muss, die Theologie war ja längst nicht das, was der einfache Mann, was die Leute damals geglaubt haben. Wie ihr wisst, hat die römische Kirche ihre Lehren in Lateinisch vertreten. Ja? Die Gottesdienste, die Messen wurden in lateinischer Sprache abgehalten. Der normale Bürger hat davon überhaupt nichts verstanden. Die Volksfrömmigkeit, das, was das Volk gelebt hat, war etwas ganz anderes als das, was in den Köpfen der Theologen ausgedacht wurde. Es gab eine Spannung zwischen dem, was das Volk gelebt hat, und dem, was die Theologen erdacht haben. Nebenbei, mein Eindruck ist, diese Spannung finden wir bis heute in den großen Volkskirchen. Ich unterhielt mich vor vielen Jahren mit dem römisch-katholischen Priester der Gemeinde in meinem Heimatdorf, aus dem ich ursprünglich komme. Und der Mann war ein hingegebener Priester. Wir gingen spazieren, er sagte mir, ja, weißt du, Ralf, ich kann das ja alles nicht so wörtlich nehmen. Ja? Wenn ich mich an die Lehre unserer Kirche, wenn ich mich an den Katechismus unserer römisch-katholischen Kirche halten wollte, dann müsste ich 3/4 meiner Gemeinde exkommunizieren. Ich weiß doch, dass die alle nicht das leben, was wir lehren. Ich weiß, dass die Jungen nicht verheiratet sind und leben trotzdem zusammen. Ich weiß, was alles läuft. Aber was soll ich denn machen? Ich drücke beide Augen zu und lasse am Sonntag zur Heiligen Messe und zur Eucharistie zum Abendmahl doch alle zu. Das, was das Volk lebt, ist etwas ganz anderes als das, was die Kirche lehrt. Aber man findet sich irgendwann damit ab. Die Volksfrömmigkeit bestand damals aus verschiedenen Bestandteilen. Man hat Wallfahrten gemacht, wie hier ist ein Bild der Kapelle der schönen Maria in Regensburg. Wallfahrten zu Orten, von denen man dachte, hier tritt Wunderheilung ein, hier können Menschen von ihren Krankheiten geheilt werden. Man hat Heilige angerufen, ja, die Marienverehrung hat ganz gewaltig zugenommen im Mittelalter. Reliquien wurden zunehmend wichtig. Reliquien sind irgendwelche heiligen Gegenstände. Da meint jemand, er hat einen Splitter vom Kreuz, an dem Jesus gekreuzigt wurde, gefunden. Jemand anderes hat Jungfrauenmilch von der Jungfrau Maria irgendwoher. Noch andere hatten Tropfen des Blutes von Jesu irgendwoher bekommen. Das waren höchst wertvolle Sachen. Und damals gab es Menschen, die viel reisen mussten. Reisen war gefährlich. Ja, ich bin heute in mein Auto gestiegen, bin hierher gefahren, ohne Probleme. Damals so einen Weg zu machen, es war gefährlich. Man konnte überfallen werden. Kaufleute, Ritter haben sich in ihren Schwertgriffen solche Holzsplitte, die angeblich vom Kreuz Jesu waren, einarbeiten lassen und haben darauf vertraut, das wird mich beschützen. Das ist eigentlich nichts als finster der Aberglaube, der dort eingerissen ist. Und das wächst immer weiter aus, besonders die Marienverehrung nimmt immer mehr zu. Das Corpus Christianum, die gesamte Gesellschaft, ist vom Christentum geprägt. Jemand sagte, von der Wiege bis zur Bahre. Menschen konnten nicht, wie das heute Menschen in Deutschland beispielsweise können, wenn sie sich nicht einer Gemeinde zugehörig fühlen, du kannst dein Leben einfach leben. Ob du Christ bist, du kannst sein, was du willst, du kannst dein Leben leben. Das war damals unmöglich. Wenn ein Kindchen geboren wurde, musste es zur Taufe zum Priester gebracht werden. Wehe dem, du hast das nicht gemacht. Die Nachbarn haben das mitbekommen, wenn irgendwo ein Kindchen geboren war. Das wurde weitergesagt. Die alten Kupferstiche oder Holzstiche, die wir sehen von den mittelalterlichen Städten, das Höchste, was man sieht, sind immer die Kirchtürme. Und das hat Symbolcharakter. Die Kirche hat über alles bestimmt. Die Geburt eines Kindes, da fing es an und es ging bis zum Gang zum Friedhof. Alles war in der Hand der Kirche. Ausbildung, Schulen, wenn es überhaupt welche gab. In den Dörfern gab es teilweise gar keine Schulen. Die Menschen konnten kaum lesen und schreiben. Zur Zeit Jesu konnten in Israel viel mehr Menschen lesen und schreiben als im Mittelalter in Deutschland. Die Kirche hat über alles bestimmt. Die Kirche hatte alles in der Hand. Dann kam irgendwann, die Theologie hat sich weiterentwickelt, dann kam die sogenannte Scholastik. Scholastik, man hat im Prinzip nichts anderes gemacht als das, was schon dieser Vinzenz von Lerin 1000 Jahre vorher gesagt hatte. Man hat die Schriften der Väter untereinander verglichen. Mittlerweile sind wir 1100, 1200, 1300 nach Christus. Da ist in den Zwischenzeiten viel geschrieben worden. Da gab es jede Menge Schriften, die man vergleichen konnte. Und wenn man sowas liest, wie die Schriften diesem Mann, Thomas von Aquin, dann stellt man fest, da wird nicht mehr Bibel ausgelegt, sondern da werden Zitate von Kirchenvätern miteinander verglichen. Das Buch tritt völlig in den Hintergrund. Die Kirchenväter muss man kennen, lesen und miteinander vergleichen. Und dann kann man solche Bände hier schreiben. Dabei wurde vom Altertum her beibehalten, Philosophie. Aristoteles, der Name ist sicherlich einigen schon mal begegnet, Aristoteles war der Philosoph, von dem man vieles übernommen hatte. Und man hat nun versucht, die Offenbarung der Schrift irgendwie in das System des Aristoteles hineinzuzwängen. Und da muss man das zwängen. Das lässt das nicht so ohne weiteres mit sich machen. Irgendwann verliert jeder die Lust an sowas. Der normale Mann kann hiermit überhaupt nichts mehr anfangen. Ja, er versteht das nicht, er weiß überhaupt nicht, worum es hier geht. Das ist etwas für gelehrte Köpfe, die sich das gegenseitig um die Ohren hauen konnten. Irgendwann gab es eine Gegenbewegung, eine Reaktion darauf. Nachdem jeder die Lust verloren hat, kam unter anderem dieser Mann, Desiderius Erasmus, Erasmus von Rotterdam. Er war einer der sogenannten Humanisten. Und er hat diesen Ruf geprägt, ad fontes, zu den Quellen oder zurück zu den Quellen. Erasmus und andere merkten, was jahrhundertelang hier gemacht wurde. Das Licht wird immer mehr verdunkelt. Einer hat geschrieben, der nächste hat was geschrieben, dann wurde das von diesem verglichen und so. Wir haben einen Wust von Schriften. Die Originale haben wir fast nicht mehr. Und Erasmus sagt, wir müssen zurück zu den Quellen, zurück zum Altertum. Er hat dafür gesorgt, dass wieder Griechisch und Hebräisch gelernt wurde unter den Gelehrten und dass man wieder griechische Texte lernen konnte. Die Philosophen, aber auch das griechische Neue Testament lag auf einmal auf Griechisch wieder vor, wurde neu in den Mittelpunkt gerückt. Auf einmal bekam die Bibel wieder einen neuen Stellenwert, wenn auch noch auf Griechisch und auf Hebräisch. Die römische Kirche im Mittelalter hatte folgendes Geschichtsverständnis. Sie sagten, das Altertum war finster, heidnisch. Und dann wurde es immer heller. 1200, 1300, 1400, es wird immer heller. Es wird immer besser. Erasmus, die Humanisten sagen genau das Gegenteil. Er sagt, am Anfang war Licht, aber die Jahrhunderte hinweg hat sich alles verdunkelt. Und wir leben heute in Finsternis. Wir müssen zurück zu den Quellen, zurück zum Licht. Und in diese Finsternis bricht dann ein Gewitter herein, von dem wir dann aber nach der Pause weiterhören wollen, das uns dann auch direkt zu Martin Luther führen wird. Seid ihr schon müde? Wir haben ungefähr ein Viertel des Skripts hinter uns. Ja. Also, ja, ich habe hier schon ein bisschen was aussortiert. Wir werden jetzt etwas sieben müssen. Wir haben so 1500 Jahre Kirchengeschichte im Schnelldurchlauf hinter uns gebracht und kommen jetzt allmählich zu Martin Luther. Bevor ich weitermache und bevor ich vor allem den morgigen Abend halte, will ich vielleicht eins vorausschicken. Ihr habt das vielleicht heute schon, ihr werdet das zunehmend bemerken. Ich bin kein Freund der sogenannten Volks- und Großkirchen. Ich persönlich halte die römisch-katholische wie andere Volkskirchen für eine vom Neuen Testament nur sehr schwierig gedeckte Entwicklung. Ich persönlich bin von ganzem Herzen Freikirchler. Da schlägt mein Herz, das ist das, was ich vom Neuen Testament her erkenne. Freikirche, das ist das, was das Neue Testament mir zeigt. Das bedeutet nicht, dass ich gegen Christen bin, die vielleicht in der römisch-katholischen oder lutherischen Kirche zu Hause sind. Ja. Ich persönlich bin aufgewachsen in einem evangelischen Elternhaus. Wir waren Mitglieder der evangelisch-lutherischen Kirche in unserem Dorf. Wir waren Christen, so wie alle Christen in Deutschland waren. Ja. Die Hälfte des Dorfes war katholisch, die andere Hälfte war evangelisch. Wir dachten, wir sind Christen, wir gingen hin und wieder mal zum Gottesdienst. An Weihnachten und Ostern waren wir doch schon regelmäßig in der Kirche. Ja. Aber damit hatte sich auch eigentlich alles erledigt an Christenleben. Und ich persönlich bin 1991 zum Glauben an Jesus Christus gekommen. Nach meiner Bekehrung hatte ich noch keine Gemeinde, der ich angehört hatte. Ich wohnte weiterhin zu Hause bei den Eltern, besuchte die Gottesdienste, aber dort bekam ich mehr Steine als Brot vorgesetzt, begann dann andere Versammlungen zu besuchen und Irgendwann fragten mich Geschwister: Ralf, du musst getauft werden. Und ich sagte: Ich bin schon getauft. Sie sagten: Wie, du bist schon getauft? Nee, ich bin als kleines Kind getauft worden. Meine Eltern haben mich taufen lassen. Und Geschwister haben mir dann verschiedentlich gesagt: Ralf, du musst getauft werden. Und irgendwann wurde ich fast ärgerlich darüber und sagte: Ich bin getauft und ich sehe keine Notwendigkeit, in dieser Frage ständig wieder zu reden. 1994 kam ich zum ersten Mal nach Raunen, wo ich heute lebe. Und da waren ungefähr ein halbes Jahr vorher russlanddeutsche Aussiedler angesiedelt worden. Und dort versammelten sich dann auch einige gläubige Mennoniten. Und ich wollte eigentlich ein Mädchen aus Weißrussland dorthin bringen, damit sie das Evangelium in ihrer Muttersprache auf Russisch hören kann. Und so kam ich mit diesen Menschen in Kontakt und merkte sehr schnell: Hier ist lebendiger Glaube, hier sind Menschen, die von ganzem Herzen an Christus glauben. Und ich traf mich mit dem damaligen Leitenden der Gemeinde, ein alter, ganz einfacher Bruder, ein Kolchosnik, wie er selbst sagte. Ja, er konnte lesen und schreiben, das war es auch. Aber der Mann kannte seine Bibel und er kannte Christus. Mit diesem Mann habe ich mich oft unterhalten. Er wurde mir fast zu einem Vater in Christus. Und irgendwann stellte dieser Mann mir die Frage: Ralf, was würdest du mir sagen, wenn ich dir sagen würde, du musst dich nochmal taufen lassen? Und wieder war für mich der Spaß fast vorbei. Ja, ich wurde fast ärgerlich. Ich sagte: Ich bin getauft und ich möchte nicht ständig mich in dieser Frage verteidigen müssen. Und fuhr fast ein bisschen ärgerlich nach Hause. Am nächsten Tag hatte ich in der Mittagspause etwas Zeit. Und mir ging das Gespräch wieder durch den Kopf. Und ich dachte, dieser Bruder hat mir noch nie was Böses gesagt. Er ist so ein demütiger, lieber Mann. Okay, ich werde wenigstens in dieser Frage noch mal beten. Und ich habe einfach so in der Mittagspause gebetet: Herr, du siehst, dass Christen mich ständig bedrängen mit dieser Frage, du musst getauft werden, du musst getauft werden. Ich denke, ich bin getauft. Wenn ich vor dir nicht getauft bin, dann bitte ich dich, zeige mir das aus deinem Wort. Und dann nahm ich in der Mittagspause meine Bibel zur Hand, schlug den Römerbrief Kapitel 6 auf und las, was dort steht. Nach 20 Minuten machte ich die Bibel zu, legte sie beiseite. Ich wusste, ich bin nicht getauft, ich will getauft werden und ich will durch Untertauchung getauft werden. Und so bin ich 1995 in der Mennonitengemeinde in Raunen durch Untertauchung getauft worden. Ich bin 91 zum Glauben gekommen. Ich habe 4 Jahre gebraucht, bis ich erkannt habe, dass ich nicht getauft war. 4 Jahre lang habe ich in dieser Frage eine andere Sicht vertreten. Ja? Es brauchte das Gebet von Christen und einen demütigen alten Bruder, der die Frage mir nochmal gestellt hat. Und irgendwann war ich bereit, die Erkenntnis aus dem Wort Gottes anzunehmen. Aber in den 4 Jahren bis dahin hatte ich unter anderem 3 Semester evangelische Theologie studiert in Wuppertal. Und in dieser Zeit, wir hatten gefühlt 80% der Professoren waren ungläubige Männer. Ja. Einer bezeichnete sich selbst als einen Professor, als einen Philosophen mit einem Kreuz auf dem Schreibtisch. Wir hatten ganz, ganz wenige, von denen man sagen würde, hier war ein wiedergeborener Christ. Was mich geistig am Leben gehalten hat, das war natürlich die Bibel und das waren die Schriften der Pietisten. Evangelische, lutherische, alte Pietisten, deren Schriften ich las. Blumhardt, Hahn, Bengel, wie sie alle hießen, die haben mich eigentlich geistlich am Leben gehalten. Deshalb, wenn ich vieles an dieser Richtung kritisiere, bedeutet das nicht, dass ich damit alles in den Dreck treten will, ja? Ich weiß, dass es auch in diesen Kirchen wiedergeborene, aufrichtige Christen gibt. Das System Volkskirche halte ich für falsch, vom Neuen Testament her. Aber es gibt auch in diesen Kirchen wiedergeborene, aufrichtige Christen. Wilhelm Busch, ja, ist einer, der zu nennen wäre. All das, diese evangelische Kirche, hat begonnen mit dem Mann, von dem ihr teilweise vielleicht mehr wisst als ich. Ich habe von diesem Musical gehört, ja, das aufgeführt wurde und von manchen der Inhalte des Musicals. Da habt ihr richtig gute Sachen schon mitbekommen, was Luther anbelangt. Wir hatten die 1500 Jahre Geschichte gesehen. Die römisch-katholische Kirche steht in Macht und Würden zur Zeit Luthers. Sie ist die Kirche. Es gibt keine andere offizielle Kirche. Sie hat ihre Lehre ausgearbeitet. Die Lehre ist festgeschrieben. Altehrwürdige Autoritäten haben ihre Bücher geschrieben. Es scheint alles in Ordnung. Wir hatten aber auch gesehen, dass das Volk, dass die Menschen ein ganz anderes Leben führten als das, was die Theologen sich da klug ausgedacht und gelehrt hatten. Wir hatten gesehen, dass Männer wie Erasmus sagten, eigentlich haben die letzten 1000 Jahre die Wahrheit nur verfinstert. Wir leben heute in Finsternis, wir müssen zurück zu den Quellen. Und in diese Finsternis bricht ein Gewitter hinein. Am 2. Juli, sehr wahrscheinlich am 2. Juli 1505, ist dieser junge Mann Martin Luther unterwegs von seinem Heimatort Mansfeld nach Erfurt. Luther war damals Student. Er kam aus einem halbwegs begüterten Elternhaus. Seine Eltern konnten ihm ein Studium ermöglichen. Luther sollte Jura studieren. Er sollte Richter oder Rechtsanwalt werden. Das war der Wille seines Vaters. Und so wie das die Studenten heute noch machen, ja, ich sehe einige Gesichter hier, die mir bekannt vorkommen. Wenn man ein langes Wochenende hat, dann kann man mal nach Hause fahren. So war Luther an einem Wochenende nach Hause gefahren zu den Eltern. Und auf dem Weg zurück wurde er von einem Gewitter überrascht. Er flüchtete sich unter einen Baum und der Blitz zuckte. Und vor Angst schrie Luther in diesem Moment, Hilf, heilige Anna, ich will ein Mönch werden. Die heilige Anna war die Schutzpatronin der Bergleute. Und Luthers Vater war Bergmann. Ihm gehört eine Grube. Luther rief nicht Jesus Christus an. Er rief die heilige Anna an. Ja? Hilf, heilige Anna, ich will ein Mönch werden. Nur 2 Wochen später, und hieran merkt man etwas von der Konsequenz Luthers, ja, das ist etwas, was diesen Mann auszeichnet. Wenn er von etwas überzeugt war, dann ging Luther diesen Weg, dann konnten ihn keine 10 Pferde davon abbringen. 2 Wochen später tritt Luther in das Augustiner-Eremitenkloster in Erfurt ein. Es war eines der strengsten Klöster der damaligen Zeit. 1505 also tritt Luther in dieses Kloster ein. Das hat ihn völlig aus seiner Laufbahn geworfen. Luther sollte eigentlich Rechtsgelehrter werden. Jetzt ist er im Kloster. Und Luther beginnt, Gott zu suchen. Die Theologen sind sich ziemlich einig, dass die zentrale Frage für Martin Luther die Frage war, wie bekomme ich einen gnädigen Gott? Luther interessierten nicht die jahrtausenden alten Aufsätze der Kirchenväter. Ihn interessiert die Frage, wie bekomme ich einen gnädigen Gott? Luther hatte den Eindruck, Gott zürnt mir. Und die Literatur seiner Tage hat ihn darin verstärkt. Wenn man mal solche Flugschriften aus der damaligen Zeit anschaut, ist Gott ein zorniger, drohender, richtender Gott. Das hat Luther ernst genommen. Und seine Frage war, wie bekomme ich einen gnädigen Gott? Wie kann ich mir das Wohlwollen Gottes verdienen? Und Luther tritt in diesen Orden ein. Er führt ein strenges Mönchsleben. Luther lebt nicht einfach nur so als Mönch. Später sagt er einmal, wenn je ein Mensch durch Möncherei in den Himmel gekommen wäre, dann wollte ich es sein. Er hat getan, was er nur tun konnte als Mönch, um Gott wohlgefällig zu leben. Teil seiner Ausbildung im Augustinerorden war, dass er ein Theologiestudium beginnen musste. Und während dieses Theologiestudiums, vielleicht gegen Ende dieses Studiums, wird Luther nach Rom geschickt von einem seiner Ordensoberen. Diese schicken Luther aus der hintersten Provinz, ja, von Wittenberg. Luther selbst sagt, Wittenberg war ein Nest am Rande der Barbarei damals. Es war ein kleines Örtchen, dreckig, es war keine glänzende Metropole. Von Wittenberg wird Luther nach Rom geschickt. Wie kommt Luther nach Rom? Er nimmt nicht den 10-Uhr-Zug. Luther geht zu Fuß über die Alpen nach Rom. So kam man als normaler Mensch nach Rom. Anders ging es nicht. Luther kommt nach Rom und er bekommt dort vieles zu sehen. Manches, was er sieht, stößt ihn ab. Der Schmutz in den Straßen, die Moral der Menschen, was er so mitbekommt, verwundert ihn. Von der heiligen Stadt hatte er sich anderes erwartet. Aber dann kommt schließlich Luther zum sogenannten damaligen Heiligtum. Er wird zum Lateranpalast vorgelassen. Und es ist ungefähr 1511, als Luther die Scala Santa, die heilige Stiege, die heilige Treppe zum Lateranpalast hinaufsteigt. Das ist die Treppe, die zum Palast des Papstes führt. Aber diese Treppe durfte man bis zum heutigen Tag nicht einfach hochgehen. Das ist jetzt nicht mehr diese Skala, die damals stand, das ist eine renovierte, aber so ungefähr kann man sich das vorstellen. Noch heute, kniend, schreiten die Menschen diese Treppe hoch. Und auf jeder Stufe hält man inne und betet zum Beispiel ein Vaterunser, dann erklimmt man die nächste Stufe, dann betet man wieder ein Vaterunser, dann erklimmt man die nächste Stufe, betet wieder ein Vaterunser und so lange, bis man oben ist. So ist Luther auf Knien die Treppe hochgerutscht und hat seine Gebete verrichtet. Und später berichtet Luther, als er oben ankam, auf einmal überkam ihn die nagende Frage, wer weiß, ob das alles wahr ist? Man hatte gesagt, wer das tut, der kann durch diese Leistung einen Sündenablass für seine Vorfahren erwirken. Und das war das, was Luther wollte. Aber als er oben ankam, schreibt er später, habe ich mich gefragt, wer weiß, ob das wirklich wahr ist? Wenn das nicht stimmt und was dann? Dann war das alles sinnlos, was ich hier mache. Teilweise kam das daher, dass Luther von bestimmten Lehrern unterrichtet worden war. Luther kommt von Rom zurück. Er forscht immer mehr in der Bibel. Er forscht immer mehr im Neuen Testament. Und er kommt zu der Überzeugung, vieles, was die Kirche praktiziert, ist von der Bibel nicht gedeckt. Vieles, was die Kirche tut, entspricht nicht dem, was die Bibel lehrt. Am 31. Oktober haben wir alle den sogenannten Reformationstag gefeiert, ja, der Tag, an dem Luther diese 95 Thesen an die Tür der Schlosskirche in Wittenberg angeschlagen hat. Einige Jahre war das sehr umstritten. Mittlerweile gibt es zunehmend Evidenz dafür, dass das wirklich so war. Luther hat diese 95 Thesen an die Tür angeschlagen. Luther wusste selbst nicht, was er damit losgetreten hatte. Diese 95 Thesen wurden einem Drucker gebracht. Er hat das Ganze gedruckt, vervielfältigt. Die Blätter wurden verteilt. Innerhalb von 14 Tagen waren sie quer durch Europa verbreitet. Luther wollte eigentlich eine akademische Diskussion lostreten, hatte die Teile auf Lateinisch verfasst. Andere haben das übersetzt und ehe Luther sich versah, waren diese Schriften in ganz Europa verbreitet. Die Kirche wirkt irgendwann auf diesen Mann aufmerksam und ja, man merkt, es ist ein Mann, der sieht die Dinge nicht so, wie wir sie sehen. Und ihr wisst, was die Kirche im Altertum mit solchen Leuten machte. Man hat sie gezwungen, zurück in den Schoß von Mutterkirche. Wenn sie sich nicht zwingen ließen, mussten sie ihr Leben dafür lassen. Luther ist Teil dieser Kirche. Luther wird nicht einfach eine andere Meinung vertreten können. Das wird Konsequenzen haben, es hatte Konsequenzen. Ihr kennt die einzelnen Schritte, ja, die weiterhin unternommen wurden. 1521 steht Luther schließlich vor dem Reichstag in Worms. Er steht vor dem Kaiser. Hier steht Luther und hier sitzt ihm der Kaiser gegenüber. Und Luther wird von Johann Eck, der sein Gegenspieler war, aufgefordert, die Schriften Luthers, die sie auf einem Tisch aufgebaut hatten, und Eck sagt, sind das deine Schriften? Luther blättert so ein paar Bücher durch, sagt, ja, da ist vieles drunter, was ich geschrieben habe. Eck sagt, wirst du das widerrufen? Und Luther erbittet sich einen Tag Bedenkzeit. Und den gewährt man ihm. Luther hat einen Tag Zeit, am nächsten Tag wird dies Verhör fortgesetzt. Und dann fällt wiederum die alles entscheidende Frage, wirst du widerrufen? Hätte Luther widerrufen, wäre er ein braver Sohn seiner Kirche gewesen, seiner weiteren Laufbahn hätte nichts im Wege gestanden. Aber dann kommt eben dieser Satz am Ende, dass Luther sagt, er kann nicht widerrufen, wenn er nicht durch Gründe der Vernunft oder mit dem klaren Zeugnis der Schrift widerlegt wird. Denn ich glaube weder dem Papst noch den Konzilien allein, weil feststeht, dass sie oft geirrt und sich selbst widersprochen haben. Das ist heftig, was Luther hier sagt. In der damaligen Zeit unerhört, so einen Satz zu machen. Heute können wir sagen, was wir wollen, ja, und kaum einer kümmert sich darum. Diesen Satz zu sagen, bedeutete ja, dass Luther das, was 1500 Jahre lang galt, man hatte die Bibel, man hatte aber auch die Tradition erklärt, wie die Bibel zu verstehen ist. Und wenn du die Bibel anders verstehst, als die Tradition es erklärt, liegst du falsch. Und Luther sagt mit seinem Satz, ich erkenne die Tradition nicht an. Sola Scriptura, allein die Schrift. Damit stellt Luther 1500 Jahre Kirchengeschichte in Frage. Luther wendet sich auch von Aristoteles ab. Ich hatte Aristoteles mal kurz erwähnt im ersten Vortrag, diesen griechischen Philosophen. Thomas von Aquin, einer der Gelehrten des katholischen Mittelalters, Thomas von Aquin hat Aristoteles einmal bezeichnet, Aristoteles ist der Philosoph, es gibt keinen höheren. Aristoteles war der Philosoph. Das sagte der Katholik Thomas von Aquin. Luther liest Aristoteles, muss ihn lesen in seinen Studentenjahren, und Luther sagt, Aristoteles ist ein Fabeldichter. Aristoteles ist ein ranziger Philosoph. So hat Luther in seiner teilweise sehr deutlichen Sprache Aristoteles bezeichnet. Ihr merkt, das Ganze kommt nicht mehr überein. Hier ist ein Mann, der die Dinge ganz anders sieht, der Jahrhunderte, Jahrtausende lange Auslegung in Frage stellt. Luther sagt, allein die Schrift. Und das ist etwas, wofür ich Luther dankbar bin. Und dieses allein die Schrift war ja damals gar nicht so einfach. Die Schrift lag in Lateinisch vor. Wer konnte denn Lateinisch lesen? Ich sagte vorhin, die wenigsten im Volk konnten überhaupt lesen. Es gab eine ganz, ganz hohe Analphabetenquote. Zur Zeit Jesu in Israel konnten viel mehr Menschen lesen und schreiben als zur Zeit Luthers in Deutschland. Und dann noch Lateinisch, damit konnte der Mann im Volk nichts anfangen. Luther kommt zurück von Worms und die Reichsacht wird über ihn ausgesprochen. Er wird für vogelfrei erklärt. Das bedeutet, wer auch immer Luther gefunden hätte, er hätte ihn gefangen, ihn umbringen, was auch immer können. Er hätte nicht mit Konsequenzen rechnen müssen. Luther wird gefangen genommen, auf die Wartburg gebracht, die man ja heute noch besichtigen kann, all diese Lutherstätten. Im Moment sind sie überlaufen, ja, im Lutherjahr. Nächstes Jahr kann man da vielleicht wieder ein bisschen ruhiger sich diese Orte anschauen. Luther wird auf die Wartburg gebracht. Und auf der Wartburg tut Luther etwas, oder den Anfang dem, was nach meinem Eindruck das größte Verdienst von Luther ist. Das ist etwas, wozu Gott ihn eindeutig gebraucht hat. Luther hat die Bibel ins Deutsche übersetzt. Er schafft es in 10 bis 11 Wochen, das Neue Testament aus dem Griechischen ins Deutsche zu übersetzen. Wer irgendwann auch nur ein bisschen Griechisch gelernt hat, weiß, was das für eine Leistung ist. Und Luther hat eine Übersetzung geschaffen, die Menschen verstehen konnten. Luther ging zu Menschen, er ging zu einem Metzger, um ihm bestimmte Wörter zu fragen, wenn es um Begriffe im Opferwesen in Israel gab. Er sagt, er hat dem Volk aufs Maul geschaut, als er seine Übersetzung gemacht hat. Er hat geschaut, wie reden die Leute, und so muss ich schreiben, damit sie die Bibel verstehen können. Wenn Menschen eine Bibel bekommen, die sie nicht verstehen, ist das umsonst für sie. Luther übersetzt die Bibel ins Deutsche. Das ist nach meinem Eindruck das höchste Verdienst, was Luther zustande gebracht hat. Bis zum heutigen Tag haben wir die Lutherbibel. Ich habe nun hier keine Lutherbibel. Ich bin im vorigen Jahr mal zu dieser Schlachter 2000-Version übergegangen. Aber bis vor kurzem war die Lutherbibel die Bibel nach meinem Eindruck, die sich am besten auswendig lernen lässt zum Beispiel. Ja? Das Deutsch, das Luther geprägt hat, ist eine Meisterleistung, was der Mann da vollbracht und zustande gebracht hat. Deshalb sola scriptura, allein die Schrift, und die hat Luther dem Volk wiedergegeben. Das ist seine größte Leistung, das ist der Verdienst, den dieser Mann bis heute zehren wir davon. Luther hat unter anderem gesagt, die Heilige Schrift legt sich selbst aus. Vorher musste man jahrtausende lange Theologenzitate wälzen, um zu sehen, wie muss ich die Bibel verstehen. Luther sagt, weg damit, die Bibel selbst legt sich aus. Dieses Buch selbst legt sich aus, wenn ich dieses Buch lese, die Schrift ist klar in sich. Ich werde verstehen können, was Gott damit meint und sagt. Luther war kein einfacher Schriftgelehrter. Es gab zu seiner Zeit einen Theologen, der auch des Griechischen und Hebräischen mächtig war und der Luther einige Fehler angekreidet hat. Er hat in der Übersetzung Luthers etliche Fehler gefunden. Nebenbei, das ist das Einfachste von allem. Nur die Fehler in der Arbeit anderer zu finden, das ist für niemanden schwer. Etwas besser zu machen, das ist was ganz anderes. Und dieser Mann wirft Luther einige seiner Fehler vor und Luther antwortet ihm folgendermaßen. Er sagt, du hast auch eine Übersetzung gemacht. Du hast einfach Text übersetzt. Ich habe mit Jona im Bauch des Fisches gesessen. Was Luther damit meint war, er hat das mit diesen drei Begriffen Oratio, Meditatio, Tentatio bezeichnet. Luther sagt, ich habe nicht einfach nur übersetzt. Ich habe nicht einfach einen Text gehabt, habe hier das griechische Wort, dann guckt, was das deutsche Wort und geschrieben. Ich habe gebetet, während ich diese Übersetzung gemacht habe. Er sagt, ich bin dabei versucht worden, ich bin angefochten worden. Ich habe meditieren, ich habe beten müssen über dem Wort Gottes, dass Gott mir aufschließt, was sein Wort sagt und bedeutet. Wir wissen von Luther, dass er heftige Anfechtungen erlebt hat, dass er ein teilweise ganz schweres Leben hatte. Eine Legende besagt, dass die Frau Luthers, Katharina von Bora, die er dann geheiratet hat, Luther war ein Mann, der zur Schwermut neigte. Dass Luther an irgendeinem Tag sich wunderte, dass seine Katharina auf einmal in schwarzem Kleid vor ihm stand. Luther sagte, wer ist gestorben? Und Katharina sagte, Gott ist gestorben. Luther fragte, was redest du für einen Blödsinn? Und Katharina sagte, wenn Martin Luther so mutlos ist, dann muss Gott gestorben sein. Dann kann es keinen Gott mehr geben. Und sie hat Luther da rausgeholt. Die Frau ist die Gehilfin ihres Mannes. Ihr habt ungeheure Macht über eure Männer, Frauen. Manchmal seid ihr es, die ihr eure Männer da rausholen können, wo sie alleine nicht rauskommen. Das ist eine ungeheure Macht, die eine Frau im Leben ihres Mannes hat. Luther hat Anfechtungen durchlebt, hat schwere Zeiten durchlebt. All das kennzeichnet seine Schriften. Luther ist ein Mann, den ich am Anfang sehr bewundere. Aber irgendwann tritt in den Schriften und in den Ansichten Luthers ein Wandel auf. Wir wissen, dass zur Zeit Luthers dieser sogenannte Bauernkrieg stattfand. Ja? 1524 ungefähr. Die Bauern hatten damals ein schweres Los. Sie waren Leibeigen zum Teil. Sie hatten ein ganz, ganz schweres Leben. Irgendwann haben die Bauern begonnen, sich gegen die Fürsten zu erheben. Sie haben Forderungen gestellt. Und sie fühlten sich darin von Luther bestärkt. Aber als Luther merkte, die fangen an, sich gegen ihre Herren zu erheben, hat er versucht, dem Ganzen einen Riegel vorzuschieben und hat sich auf die Seite der Herren geschlagen. Es kam zu dem sogenannten Bauernkrieg, ein ganz übler, blutiger Krieg, in dem die Bauern, die mit Heugabeln und was sie sonst hatten, kämpfen mussten, übel zusammengeschlagen, abgeschlachtet wurden. Es war ein einschneidendes Erlebnis für die Menschen damals. Und von dieser Zeit an merkt man in den Schriften Luthers allmählich einen anderen Ton. Luther hat gemerkt, Menschen nach seiner Auffassung standen in der Gefahr, die Freiheit zu missbrauchen, um sich über ihre Vorgesetzten zu erheben. Luther hatte äußerste Angst vor Anarchie, vor Chaos. Das war etwas, was er auf keinen Fall wollte. Und auf einmal beginnt dieser Luther, der vorher so Mannes anderen ins Angesicht geredet hat, auf einmal beginnt dieser Luther, andere mundtot zu machen, die sich jetzt erheben. Luther begegnet einigen Männern, die in der Tat sehr fragwürdig waren. Es gab die sogenannten Zwickauer Propheten, ja Männer, die irgendwann nach Wittenberg kamen und sagten, der Heilige Geist redet durch mich. Das brauche ich nicht. Gott redet persönlich zu mir und er redet durch mich. Ich bin das Sprachrohr Gottes. Vor solchen hatte Luther äußerste Abneigung. Luther hat versucht, diese Dinge klein zu halten. Und dabei ist Luther teilweise sehr, sehr hart vorgegangen. Da begegnet uns dann auf einmal ein sehr, sehr intoleranter Luther. Wann immer Luther merkte, dass die öffentliche Ordnung in Gefahr war, dann verstand er keinen Spaß mehr. Davor hatte er Angst. Und als Luther dann merkte, dass auf einmal andere seinen Namen in Verbindung brachten mit denen, die da Aufruhr machten, dann versuchte Luther sich mit allem Möglichen davon zu distanzieren. Mit denen wollte er nichts zu tun haben. Er hat heftige Schriften gegen diese Leute verfasst. Luther war überzeugt nach dem Bauernkrieg, dass das Ende aller Zeiten gekommen ist. Er war überzeugt, dass der letzte Tag kurz bevorsteht. Es wird nicht mehr lange dauern und der letzte Tag wird über die Welt hereinbrechen. Luther hatte Angst, mit Irrlehrern identifiziert zu werden. Die römisch-katholische Kirche sagte da, guckt euch doch an, was er losgetreten hat. Guckt doch, was hier auf einmal alles rumläuft. Jeder lehrt, was er meint, da verstehen zu müssen. Er ist verantwortlich dafür. Luther merkte, wenn ich das zulasse, wird meine ganze Bewegung in Misskredit gebracht. Und auf einmal hat Luther sich heftig gegen andere gewandt. Auf einmal hat Luther in einem Fall seine Unterschrift unter ein Todesurteil gegeben. Das sind die Schattenseiten im Leben von Martin Luther. Das Ganze beginnt so 1525, 1526. Etwas, was wir bei Luther auch finden, es gibt ja in der Schrift dieses Gleichnis von dem Unkraut unter dem Weizen im Matthäusevangelium in Kapitel 13. Jesus sagt seinen Jüngern dieses Gleichnis. Vielleicht lese ich ein paar Verse, ich werde nicht das ganze Gleichnis lesen. Und Jesus gibt den Jüngern auch die Deutung zu diesem Gleichnis, damit sie genau wissen, was er damit sagen soll, will. Der Sämann ging aus, um zu sehen. Als er säte, fiel etliches an den Weg und die Vögel kamen und fraßen es auf. Anderes fiel auf den felsigen Boden, wo es nicht viel Erde hat, und es ging sogleich auf, weil es keine tiefe Erde hatte. Als aber die Sonne aufging, wurde es verbrannt, und weil es keine Wurzel hatte, verdorrte es. Anderes aber fiel unter die Dornen, und die Dornen wuchsen auf und erstickten es. Weiter sagt Jesus dieses Gleichnis vom Sämann. Und dann sagt er dieses Gleichnis vom Unkraut unter dem Weizen. Das Reich der Himmel gleicht einem Menschen, der guten Samen auf seinen Acker säte. Während aber die Leute schliefen, kam sein Feind und säte Unkraut mitten unter den Weizen und ging davon. Als nun die Saat wuchs und Frucht ansetzte, da zeigte sich auch das Unkraut. Und die Knechte des Hausherrn traten herzu und sprachen zu ihm, Herr, hast du nicht guten Samen in deinen Acker gesät, woher hat er denn das Unkraut? Er aber sprach zu ihnen, das hat der Feind getan. Da sagten die Knechte zu ihm, willst du nun, dass wir hingehen und es zusammenlesen? Aber sprach, nein, damit ihr nicht beim Zusammenlesen des Unkrauts zugleich mit ihm den Weizen ausreißt. Lasst es beides miteinander wachsen bis zur Ernte. Und dann legt Jesus dieses Gleichnis seinen Jüngern irgendwann selbst aus. Und in der Auslegung des Gleichnisses sagt Jesus, der Acker ist die Welt. Der Acker ist die Welt, auf dem Gutes und Böses wachsen. Es ist die gesamte Erde. Dort leben Menschen solcher und solcher Art. Und wir müssen sie beide leben lassen. Wir können nicht Nichtchristen umbringen oder einsperren oder sonst was machen. Das ist das, was Jesus sagt. Luther, im Gefolge von Augustinus, der das Gleichnis genauso ausgelegt hat, sagt, der Acker ist die Kirche. Das bedeutet, wir müssen auch die Bösen in der Kirche lassen. Wir müssen beides ausreifen lassen bis zum Ende. Das hat Augustinus so gelehrt. Ihr könnt die Auslegung des Augustinus vom Gleichnis vom Unkraut und dem Weizen lesen. Luther hat das von Augustinus übernommen und er sieht das genauso. Er sagt, der Acker ist die Kirche. Und schon Jesus hat gesagt, es wird Gute und Böse geben, wir müssen sie beide nebeneinander lassen. Damit hat er wieder diesem Bild vom Corpus Christianum, ich habe die ganze Welt in der Kirche, eine theologische Rechtfertigung gegeben. Es ist nicht gut, dass in der Kirche Menschen sind, die nicht gläubig sind, die böse sind, aber es ist nun halt mal so. Wir können nichts daran machen. Nach meiner Überzeugung eine falsche Auslegung dieses Gleichnisses. Und das hat so geführt, dass bis zum heutigen Tag die Volkskirchen eine Mischung aus, nach meinem Eindruck, einem ganz, ganz geringen Prozentsatz wiedergeborener Christen und einem viel größeren Prozentsatz nicht wiedergeborener Christen sind. Und das ist nach meinem Eindruck eine der negativen Konsequenzen aus den Lehren Luthers. Hier war Luther nicht bereit, die Konsequenz aus der biblischen Lehre zu ziehen, weil er merkte, und er hat das irgendwann in einem Buch selbst angedeutet, wenn er damit ernst macht, wir müssen uns vorstellen, Luther hat ja praktisch die Kirchen übernommen an den Orten, die zu seinem Bekenntnis übergegangen sind. Da waren nun die Menschen, die sonntags kamen. Vielleicht kamen nicht mehr alle, manche hielten sich zum Katholizismus, aber viele waren da, manche kamen ganz neu dazu. Luther merkte, wenn ich damit ernst machen will mit dem Neuen Testament, dann müsste ich die Mehrheit nach Hause schicken. Und ich müsste eine Versammlung aufrichten der Allerunschuldigsten, wie Zwingli einmal gesagt hat. Nur von ein paar, die wirklich mit Ernst Christen sein wollen. Luther sagt, das kann ich noch nicht. Da muss ich das ganze System kaputt machen. Und davor hatte er Angst. Luther hatte Angst, dass wenn er die Kirche auseinandertreibt, wir hatten gesehen, im Mittelalter, Kirche und Gesellschaft sind eins, dass er damit die Gesellschaft auseinanderreißt und dass es zu sozialen Aufständen, zu Unfrieden und Unruhe im ganzen Reich kommt. Davor hatte Luther äußerste Angst. Deshalb hat Luther sich geweigert, auch in der Kirche eine Scheidung vorzunehmen. Und das ist etwas, was wir nach meiner Überzeugung bis zum heutigen Tag so haben. Wir hatten in Raunen einen evangelischen Pfarrer, der wiedergeborener Christ war. Der Mann war irgendwann zum Glauben an Jesus gekommen. Er war Pfarrer der evangelischen landeskirchlichen Gemeinde in Raunen. Ein lieber Bruder, mit dem ich mich oft getroffen habe, solange er in Raunen war. Und wir hatten ungefähr 1994 eine Evangelisation in Raunen. Die wurde von unserer Mennonitengemeinde in Zusammenarbeit mit der evangelischen landeskirchlichen Gemeinde durchgeführt. Dieser Pfarrer war einer der Drahtzieher für die Evangelisation. Menschen kamen zum Glauben, aber andere haben heftigen Widerstand zu leisten begonnen und sagten, diese Art von Theologie wollen wir hier nicht haben. Der Mann dividiert unsere Gemeinde auseinander, das wollen wir nicht. Das Ende vom Lied war, der Mann wurde abberufen, er wurde in die Wüste geschickt, weil er begann, ernst zu machen mit der Gemeinde von wiedergeborenen Christen. Das hat man ihm nicht durchgehen lassen. Und da sehe ich persönlich eine der Gefahren, das große Verdienst von Luther nochmal, allein die Schrift, die hat Luther ins Deutsche übersetzt, damit die Menschen sie lesen konnten. Das war das Größte, was Luther vollbracht hat und vollbringen konnte. Die Tradition, und dazu gehörte sehr, sehr viel Mut, hat Luther für nicht gültig, für wenn überhaupt weit, weit unter der Schrift stehend erkannt. Und dafür hat er sein Leben aufs Spiel gesetzt. Wären die Dinge anders gelaufen, wäre Luther nicht sehr alt geworden. Luther hat in seinem Leben sehr viel geschrieben, über 120 Bände, das hier sind die gesammelten Werke Luthers. Ja, über 120 Bände fassen diese Werke, über 80.000 Seiten, was der Mann geschrieben hat. Wenn man sieht, was er sonst noch alles geleistet hat, fragt man sich, wann hat er das alles geschrieben? Bei all dem anderen, was in seinem Leben noch lief. Ein unheimlich produktives Leben hat dieser Mann geführt. Wir feiern 500 Jahre Reformation, aber wir merken auch, wir sind in diesen 500 Jahren gar nicht sehr viel weitergekommen, was die Volkskirche anbelangt. Einigen von euch mag dieses Bild bekannt sein. 2015, denke ich, war es, dass Pastor Olaf Latzel in Bremen in einer evangelisch-landeskirchlichen Gemeinde eine Predigt hielt. Und diese Predigt hat ein heftiges Echo ausgelöst. Sicherlich gab es in dieser Predigt Dinge, die man so nicht hätte sagen müssen. Ich hätte nicht alles so gesagt, wie Olaf Latzel das gesagt hat. Aber Olaf Latzel, wenn man ihn einmal kennenlernt, wenn man mal mit dem Mann redet, er ist evangelisch-lutherischer Pastor. Er ist ein Mann, der sich eindeutig zum Evangelium, zu der Schrift bekennt. Kurz darauf geschah das. 72 seiner Berufskollegen, evangelische Pfarrer und Pfarrerinnen, versammelten sich vor dem Bremer Dom zu einer Demonstration gegen Olaf Latzel. Das ist das Bild Volkskirche heute, nach 500 Jahren Reformation. Wenige Rufer in der Kirche, wenn die auf den Plan treten, haben sie einen heftigen Widerstand. Ich hatte erwähnt, dass ich persönlich 1991 bis 1993 evangelische Theologie studiert habe. Ich war damals in der evangelischen Kirche. Als ich dann 1995 mich taufen ließ, war damit klar, entweder ich trete aus der Kirche aus oder ich werde ausgeschlossen. Bis zum heutigen Tag erkennt die evangelische Kirche Wiedertäufer nicht an. Dann, du kannst alles machen, du darfst machen, was du willst als evangelischer Christ. Wehe, du lässt dich wieder taufen, da ist der Spaß zu Ende, dann gehst du raus aus der Kirche. Hier sehen wir, wie die Kirche reagiert, wenn ein Mann in ihrer Mitte beginnt, wieder das Evangelium laut und deutlich zu sagen. Die eigene Kirche wendet sich gegen diesen Mann. Und das ist die Schwierigkeit, die ich bei der Volkskirche sehe. Nochmal, es gibt auch in der evangelischen Kirche wiedergeborene gläubige Christen. Diese Männer und Frauen haben einen schweren Stand in ihrer eigenen Kirche. Die beneide ich nicht. Ich kenne Pastoren, evangelische Pastoren, die wiedergeborene Christen sind. Diese Männer haben unter solchen Gewissenskonflikten zu leiden, ja, weil sie wissen, wer alles in ihrer Gemeinde ist. Vor Jahren, als ich noch Omnibus fuhr, fuhr ich eine römisch-katholische Reisegruppe zu einer Pilgerfahrt. Als Busfahrer muss man fahren, wenn der Chef einem in den Bus sitzt. Ich fuhr diese Leute zu einer Pilgerfahrt zum Limburger Dom und ein alter katholischer Priester saß vorne neben mir. Wir kamen ein bisschen ins Gespräch. Ich studierte damals noch Theologie und wir kamen sehr schnell ins Gespräch über Theologie. Er fragte, an welcher Universität. Ich sagte, ich studiere in einem Freikirchenseminar. Oh, Sie sind Freikirchler, ja. Was für ein Freikircher? Ich sagte, ich bin nur Mennonit. Und er war still. Ich sagte, na jetzt, das Gespräch zu Ende. Aber er wirkte sehr, sehr nachdenklich. Der Mann war ungefähr 70 Jahre alt. Nach 10 Minuten, er war völlig still gewesen, nach 10 Minuten schaute er mich an, während der Vater sagte, bitte erklären Sie mir Ihr Taufverständnis. Ich sagte, hoppla, jetzt einfach so beim Fahren. Ich sagte, warum möchten Sie, dass ich Ihnen mein Taufverständnis erkläre? Er sagte, Sie sind Freikirche, Sie sind Mennonit. Ich möchte, dass Sie mir Ihr Taufverständnis, Ihr Verständnis von der Wassertaufe erklären. Und das habe ich dann kurz und knapp gemacht. Ich habe ihm erklärt, dass wir in unserer Gemeinde versuchen, mit dem Evangelium Menschen zu Christus zu rufen. Wenn ein Mensch diesen Ruf gehört hat und ihm gefolgt ist, wenn der Mensch Bekehrung und Wiedergeburt erlebt hat, dann hat der Mensch das Recht, getauft zu werden. Solche Menschen taufen wir und nehmen sie in die Gemeinde auf. Und er war über diese Antwort sehr nachdenklich. Und dann sagte er mir, ein alter, ungefähr 70 Jahre alter römisch-katholischer Priester, der sein Leben als Priester gedient hat. Dann sagte er mir, wissen Sie, ich habe nur noch Gewissensnöte. Ich muss kleine Kindlein taufen von Leuten, die mir ihre Kindlein bringen. Ich habe diese Leute noch nie in meiner Kirche gesehen, die kommen nicht. Aber sie haben ein Kind bekommen und jetzt soll das Kindchen getauft werden. Und ich bin Diener meiner Kirche, ich muss das tun.
Ich weiß, diese Leute haben mit Christus und Glauben überhaupt nichts am Hut. Aber ich muss das tun. Wissen Sie, welche Gewissensnöte mir das verursacht? Der Mann ging ganz, ganz nachdenklich an diesem Abend nach Hause. Ein alter 70-jähriger Priester, der merkte, ich stehe im Dienst einer Kirche, die mir etwas abverlangt, bei dem ich gegen mein Gewissen und gegen die Schrift handeln muss, wenn ich es tue. Ich beneide diese Brüder nicht. Und manchen von ihnen, vielleicht auch Olaf Latzel, ganz sicherlich Wilhelm Busch, hat Gott mächtig gebraucht, um Leute gerade in dieser Kirche zum Glauben an Christus zu rufen. Deshalb will ich über diese Kirchen kein Urteil sprechen. Morgen Abend werden wir dort weitermachen, wo wir heute aufgehört haben. Wir haben bis jetzt nur einen ganz kleinen Teil der Reformation gesehen. Einige Fachleute schreiben ja nicht von der Reformation, sondern sie bauen im Plural die Reformationen. Es gab ja noch viel, viel mehr außer Luther. In England lief das Ganze später und ganz anders ab. Dann gab es noch einen Zwingli, Calvin. Morgen werden wir etwas von Zwingli hören. Und dann werden wir etwas von dem sogenannten linken Flügel der Reformation oder von den Stiefkindern der Reformatoren, von den sogenannten Täufern hören. Die werde ich euch morgen versuchen, etwas vorzustellen. Danke, dass ihr mir so lange zugehört habt. Das war's für heute Abend. Ja.